Moin zusammen. Heute geht es mal wieder um ein Thema, das viel zu selten in seiner ganzen Tiefe und Breite betrachtet wird und das stets schnell stark emotional aufgeladen ist. China. Genauer gesagt geht es um den Mann an seiner Spitze, Xi Jinping, den mächtigsten Mann der Welt. Zumindest heißt so das Buch von Stefan Aust und Adrian Geiges, welches in den letzten Wochen enorme Aufmerksamkeit erlangt hat, nachdem zwei Konfuzius-Institute geplante Veranstaltungen zu dem Buch wieder abgesagt hatten, mit der faszinierenden Begründung, über Xi Jinping könne man nicht mehr als normalen Menschen reden, er solle jetzt, Zitat, unantastbar sein und unbesprechbar. Also machen wir genau das. Sprechen wir über ihn und zwar ausführlich und tiefgehend. Wer ist der Mann? Wo kommt er her? Und welches Wertegerüst leitet ihn? Reden wir über seine Leistungen und Errungenschaften, aber auch über den Personenkult um ihn, den Orwellschen Überwachungsstaat, welchen er mit aller Härte aufgebaut hat und seine Haltung gegenüber Uiguren, Kasachen, Hongkong und Taiwan. Und mit wem ging er das besser als mit einem der beiden Autoren selbst? Viel Spaß mit Adrian Geiges. Willkommen, Herr Geiges. Wie geht es Ihnen?
Ja, hallo. Mir geht's wunderbar. Wie geht's Ihnen?
Ganz wundervoll. Wir haben heute nämlich ein ganz schönes Thema und auch ein aktuelles Thema. Wir wollen heute über Ihr Buch sprechen, also das von Ihnen und Ihrem Kollegen Herrn Aust. Xi Jinping, der mächtigste Mann der Welt. Vielleicht fangen wir damit einmal an, weil es ja auch gerade aktuell in den Medien ist. Wie ist denn das allgemeine Feedback, das Sie so grundsätzlich dazu bekommen? Und dann dröseln wir im Laufe des Gesprächs auf, wo das vielleicht herkommen könnte.
Naja, wir haben schon gleich nach dem Erscheinen des Buches viel Feedback bekommen, vor allem Positives. Gleich auf viel Interesse gestoßen. Aber jetzt aktuell hatten wir was ganz Ungewöhnliches. Also wir hatten Veranstaltungen geplant zu dem Buch mit den Konfuzius-Instituten in Deutschland, also mit einigen Konfuzius-Instituten in Deutschland, mit denen ich eigentlich schon immer gerne zusammengearbeitet habe, weil die ja auch fast so ein Monopol haben für China-Veranstaltungen, muss man sagen. Natürlich gibt es auch China-Vereine und andere, aber die Konfuzius-Institute haben da schon noch andere Möglichkeiten, weil die haben ja an mehreren deutschen Universitäten dann Büros und Mitarbeiter. Von daher habe ich mit denen auch immer gerne gearbeitet. Also es sind auch engagierte Leute, muss man sagen. Und da hatten wir Veranstaltungen geplant in mehreren Städten. Manche fanden auch statt, völlig ohne Probleme, in Leipzig und in Freiburg. Auch in Hannover hatten wir eine geplant, gemeinsam mit dem Konfuzius-Institut Metropole Ruhr in Duisburg-Essen. Also die wollten das gemeinsam online machen. War auch alles fest geplant, angekündigt auf deren Websites, viele Anmeldungen. Plötzlich kam dann eine Woche vor dem Termin Anruf, oh, tut uns sehr leid, können wir nicht machen. Ich frage natürlich, wie, was ist los, warum? Ja, wir haben Druck bekommen von unseren chinesischen Partnern, beziehungsweise die haben wiederum Druck bekommen von oben. Die hatten dem sogar zugestimmt gehabt, also die stimmen das offenbar immer ab mit den chinesischen Partneruniversitäten, hatten sogar Auszüge aus unserem Buch übersetzt, alles kein Problem. Aber plötzlich Druck von Hörerseite, nein, das darf auf keinen Fall gemacht werden, sodass die dann die Veranstaltungen abgesagt haben.
Was ja ein massiver Eingriff doch auch ist in die Arbeit des Konfuzius-Institutes oder der Konfuzius-Institute hier vor Ort in Deutschland, die ja auch an staatlichen Universitäten größtenteils sind. Das heißt, das ist ja auch etwas, was sich mit unserer Meinungsfreiheit und unserer Demokratie sehr schwer vereinbaren lässt. Haben Sie schon mal von so einem Fall gehört?
Nein, überhaupt nicht. Also die Konfuzius-Institute sind ja schon länger umstritten, auch in den USA zum Beispiel sehr stark attackiert, aber was natürlich politische Gründe auch hat. Hier in Deutschland hatte ich immer nur positive Erfahrungen mit denen gemacht. Also die haben in der Vergangenheit durchaus auch neben dem, was sie natürlich auch machen, Kurse für Chinesisch, Schriftzeichen lernen und so weiter, aber immer auch Veranstaltungen gemacht zu Büchern zu China und da auch kontroverse Diskussionen zugelassen, auch Podiumsdiskussionen mit verschiedensten Teilnehmern, war bisher überhaupt kein Problem gewesen. Also die haben uns das auch selbst gesagt, das haben die auch selbst so in der Form noch nie erlebt.
Und Sie haben ja gesagt, von höherer Stelle in China, wissen Sie von wem oder zumindest mit welcher Begründung?
Von wem? Na gut, die sind ja untergeordnet dem Hanban, was man übersetzt mit Chinesisch Büro, also im chinesischen Bildungsministerium, die Stelle, die für das Studium Chinesisch Ausbildung weltweit zuständig ist. Interessanter ist die Begründung. Die Begründung war, das hinge gar nicht mit den Inhalten des Buchs zusammen, sondern einfach mit der Tatsache, dass es ein Buch über Xi Jinping ist, der sei mittlerweile unantastbar und unbesprechbar. Und darum sei es, so waren die Worte, und darum sei es nicht zulässig, dass es über den ein Buch gibt oder dass über den Veranstaltungen abgehalten werden.
Unbesprechbar sagt ja einiges aus. Wir kommen ja später noch darauf zurück, welche Rolle Xi auch in China spielt. Was war denn die Reaktion aus der deutschen und internationalen Wissenschaft und aus der Politik dazu?
Ja, Empörung überall. Also hat uns sogar überrascht, also wie groß das Echo war. Also es haben ja sowohl die Universitäten, Leibniz-Universität Duisburg und die Universität Duisburg-Essen haben sich ja klar davon distanziert und haben ja dann alternative Veranstaltungen mit uns anberaumt. Es ging ja bis in die Politik, Bildungsministerin Karliczek. Und aber vor allem gab es halt ein riesiges Medienecho. Von daher muss man sagen, war das ein Eigentor für die chinesische Regierung, wenn die damit erreichen wollten, dass dieses Buch irgendwie gestoppt wird, haben sie genau das Gegenteil erreicht.
Ja, gut für Sie, würde ich sagen. Macht die Umsätze höher. Aber Sie haben ja gesagt, es liegt nicht am Inhalt. Würden Sie denn sagen, dass Ihr Buch grundsätzlich in vielen Punkten der offiziellen Parteilinie widerspricht? Und ich habe mal hier so ein schönes Zitat vom SWR2. Also Sie haben ja enorm große Aufmerksamkeit, auch sehr gutes Feedback. Der SWR2 hat spannenderweise gesagt, die Autoren hätten ihre Zitat maoistische Phase wohl noch nicht ganz überstanden und es sei doch eine stark pauschalisierende anti-westliche Kritik im Buch zu finden. Das klingt jetzt ja erstmal gar nicht so wahnsinnig kritisch.
Ja, das habe ich auch gehört und fand ich auch sehr lustig, muss ich ehrlich sagen, weil neben viel Zustimmung zu dem Buch höre ich tatsächlich Kritik von zwei Seiten, die sich eigentlich ausschließt, nämlich zum einen, dass Leute sagen, wie da der SWR, wir seien angeblich anti-westlich und würden irgendwie China oder Xi Jinping zu positiv darstellen. Ich höre aber umgekehrt, gerade auch aus so meinem altlinken Freundeskreis, auch welche, die behaupten, das sei jetzt anti-chinesisch und irgendwie würde den USA nutzen, weiß ich was. Also diese Kritik von beiden Seiten sagt mir ein bisschen, dass wir offenbar alles richtig gemacht haben. Denn tatsächlich verstehen wir uns weder als Anti-China-Buch noch als Propaganda-Buch, sondern sowohl Stefan Aust als auch ich, wir verstehen uns als Journalisten alter Schule, auch im Unterschied zu manchen jungen Kollegen heute, eben nicht als Aktivisten, sondern einfach als Journalisten, die aufschreiben, was ist, wie das Rudolf Augstein mal gesagt hat. Und genauso sind wir auch an dieses Buch und an Xi Jinping herangegangen. Wir fanden es einfach unglaublich. Dieser Mensch ist so wichtig, nicht nur für China, sondern für die ganze Welt mit der Bedeutung, die China heute in der Welt hat. Und trotzdem wissen die Leute bei uns so wenig über ihn. Es gibt ohne Ende Bücher über Obama, über Trump. Auch Biden ist sehr gut bekannt bei den Deutschen oder bei den Leuten im Westen überhaupt. Und die wissen aber so wenig oder so gut wie nichts über Xi Jinping. Und darum war es unsere Idee, einfach aufzuschreiben, wer ist das überhaupt? Was hat dieser Mann für eine Lebensgeschichte? Was hat er für einen familiären Hintergrund? Aber natürlich auch, was für ein Weltbild, welche politischen Ansichten hat er?
Ja, was ich einen ganz spannenden Punkt finde, den Sie ja sprechen, ist ja erstmal ein sehr löblicher Ansatz. Aber wie Sie schon sagen, ganz, ganz viele wissen enorm wenig über diese Weltmacht und noch viel weniger über den Mann an ihrer Spitze. Aber trotzdem ist es so ein enorm aufgeladenes Thema. Also entweder anti-westlich oder anti-chinesisch, dazwischen ist nicht viel, obwohl so wenig Wissen in der allgemeinen Bevölkerung ist. Aber wenn wir nochmal aufs Buch grundsätzlich zurückkommen, es wird ja auch viel gelobt, dass da Sachen drinstehen, die auch Experten vielleicht nicht direkt auf dem Zettel hatten oder auch neue Quellen verwendet wurden. Was würden Sie sagen, macht Ihr Buch besonders unter den anderen Xi-Biografien?
Das Besondere unter den Skibiografien ist, dass wir eigentlich die einzig richtige Skibiografie sind. Also es gibt Bücher zum Beispiel von Carrie Brown, britischer Sinologe, also sehr gute Bücher, durchaus auch mit einer Quelle für uns. Aber er hat Bücher geschrieben, da kommt Xi Jinping zwar im Titel vor, aber eigentlich sind das halt politische Analysen über China. So eine Biografie, die also auch nicht nur seine politischen Ansichten, sondern auch seine Lebensgeschichte erzählt, gibt es eigentlich noch nicht. Also gerade das hat uns ja erstaunt und darum wollten wir das unbedingt machen.
Dann lassen wir uns doch hier direkt einmal reinstarten. Wir machen es natürlich chronologisch, wir fangen beim Werdegang an. Erzählen Sie uns doch einmal ein bisschen wo kommt denn Xi Jinping her? Also wie war seine Familie? Welchen Einfluss hatte sie auf ihn? Wir haben viel, werden wir wahrscheinlich über seinen Vater sprechen, über seine Jugend. Geben Sie uns mal so einen groben Überblick, wo kommt er denn her?
Ja, seine Eltern, also sowohl sein Vater als auch seine Mutter, haben eine wichtige Rolle in der chinesischen Revolution gespielt, haben im Langen Marsch an der Seite von Mao Zedong gekämpft. Entsprechend haben die dann nach dem Sieg der Revolution, also nach der Gründung der Volksrepublik China 1949, dann gleich eine führende Rolle gespielt. Der Vater war Vizepremier, seine Mutter Dozentin an der Parteihochschule. Damit gehört Xi Jinping zu den sogenannten Prinzlingen in China, so nennt man dort die Kinder der Führungsgarde. Aber 1962, als Xi Jinping 9 Jahre alt war, er ist 1953 geboren, 1962 fiel sein Vater in Ungnade, wie das ja in solchen Systemen damals oft passiert ist. Also es ging um eine Kleinigkeit, würde man das aus westlicher Sicht sagen. Es wurde ein Roman veröffentlicht und Mao fand dieser Roman, da würden irgendwie andere Leute besser wegkommen als er und also andere Revolutionäre durchaus. Das war jetzt kein antikommunistisches Buch, im Gegenteil. Aber Mao war damit irgendwie unzufrieden und wie es dann auch in dem System so war, also so ein Buch konnte überhaupt nur erscheinen, weil es von der Regierung genehmigt worden ist und derjenige, der es abgezeichnet hatte, das war Xi Zhongxun, also der Vater von Xi Jinping. Und er wurde also dafür wegen dieses Romans unter Hausarrest gestellt. Also da muss man sagen, ist das, was uns hier passiert mit dem Buch, noch ziemlich schimpflich. Also der Vater unter Hausarrest gestellt. Und das kann man sich natürlich vorstellen, dass das allein schon für den 9-jährigen Sohn ein Trauma war. Aber es wurde sozusagen immer schlimmer, denn 4 Jahre später, 1966, begann die Kulturrevolution, auch der Vater wurde von den Roten Garden malträtiert und auch Xi Jinping hat das natürlich alles hautnah miterlebt, denn diese Roten Garden, die diese Kulturrevolution betrieben haben, natürlich aufgestachelt von Mao und seiner Umgebung, das waren ja alles Jugendliche an den Schulen und So war auch die Schule von Xi Jinping betroffen. Er war dann mittlerweile 13 Jahre alt, also eigentlich immer noch ziemlich klein. Mhm. Aber trotzdem ging es da hoch her. Also erst waren gerade diese Schulen der Funktionärskinder, er hatte so eine Eliteschule besucht, waren da ganz aktiv als Rotgardisten, wurden dann aber sehr schnell zu Opfern, denn die Idee von Mao mit der Kulturrevolution war es ja, seine Rivalen oder potenziellen Rivalen abzusetzen, als irgendwie Verräter, Revisionisten zu brandmarken. Und so wurden dann neue Rote Garden gebildet aus Arbeiterkindern. Und die umstellten unter anderem auch die Schule von Xi Jinping, verprügelten ihn. Er musste irgendwie Selbstkritik leisten, Mao-Zitate aufsagen. Auch seine Mutter sollte sich von ihm distanzieren, was sie aber nicht gemacht hat. Auch er wurde eingesperrt, sein Vater dann erst eingesperrt an der Hochschule in Xi'an, der chinesischen Stadt, wo diese Terrakotta-Krieger sind, wurde dann aber ins Gefängnis gesteckt, um ihn zu retten. Das hat Zhou Enlai, der Ministerpräsident, also quasi sein ehemaliger Chef, veranlasst, weil der wusste, wenn die Rotgardisten ihn da weiter foltern, also Xi Jinping, den Vater, dann wird er das nicht überleben, und hat ihn dann ins Gefängnis gesteckt, um ihm zumindest medizinische Versorgung zukommen zu lassen und genügend zu essen, so dass er dann im Gefängnis war. Parallel Xi Jinping selbst als Jugendlicher wurde aufs Land verbannt. Das war jetzt kein besonderes Schicksal von ihm alleine, sondern alle Jugendlichen aus den Großstädten, zumindest aus den intellektuellen Familien, wurden aufs Land verbannt. Auch das war so eine Wahnsinnsidee von Mao. Die Kinder aus den Städten sollten auf dem Lande von den armen Bauern umerzogen werden. So musste auch Xi Jinping aufs Land, musste in einer Höhle leben unter Bedingungen, die für ihn natürlich schrecklich waren, die aber für die Bauern dort normal waren. Insofern hat auch das seinen weiteren Lebensweg mitgeprägt, weil er diese Armut der normalen Chinesen kennengelernt hat.
Insofern ich wollte auch gerade sagen, also eine Höhle war es ja nicht im Sinne von, dass es eine unbebaute Höhle war, sondern es war ja eine höhlenartige Unterkunft, oder?
Genau, so war es. Und ja, die halt dort bei den Bauern durchaus üblich war. Ja. Und das hat Auswirkungen auf ihn gehabt, also durchaus positive im Sinne von, dass er dann also später seinen politischen Aufstieg gemacht hat, war er durchaus jemand, der jetzt nicht nur Peking und auch Peking irgendwie nur aus der Perspektive der Elitefamilien kannte, sondern er hat da durchaus das normale Leben kennengelernt, das sehr arme Leben in weiten Teilen Chinas damals. So, trotzdem war es für ihn schrecklich. Er ist dann da ausgebüxt, ist nach Peking zurückgegangen. Seine Verwandten sagten ihm, also sein Onkel und Tante sagten ihm, er soll da zurückgehen, sonst kommt die Familie in größte Schwierigkeiten. Hat er dann auch gemacht. Und man muss sagen, das hat ihn dann geprägt. Also man könnte ja denken, so einer wie er, der wird dann zum Dissidenten, wenn seine Familie so viel Schreckliches erlebt. Mhm. Und vielen in seiner Generation ist es ja so gegangen, die wurden entweder Regimekritiker oder sie gingen ins Business und sagten, Politik interessiert mich nicht mehr, ich möchte einfach reich werden, oder gingen ins Ausland. All das hat er nicht gemacht, sondern er hat sich gesagt, nee, also wenn der einzige Weg quasi zu überleben ist, sich anzupassen. Und so wurde er, wie viele sagen, roter als rot. Das ist war eine Formulierung in einem Dossier der US-Botschaft damals über ihn. Also nicht damals, sondern später dann, als er möglicher Kandidat wurde für die Führungsspitze. Und ja, und so hat er sich für einen anderen Weg entschieden, nämlich eben sich auch nicht darauf auszuruhen, dass er ein Kind ist aus einer Funktionärsfamilie, was er hätte machen können. Also sein Vater wurde dann nach dem Ende der Kulturrevolution rehabilitiert. Aber er hat sich für den schwierigen Weg entschieden, nämlich als Funktionär dann wieder aufs Land zu gehen nach dem Studium und so halt Parteisekretär in einem Dorf zu sein, dann in einem Landkreis, dann stellvertretender Bürgermeister in einer Stadt, dann Parteichef in einer Provinz, dann Parteichef von Shanghai und hat so langsam seinen Weg nach oben gemacht.
Also zweifelsfrei eine harte Kindheit, eine ereignisreiche Kindheit. Sie haben schon seinen Vater und seine Mutter angesprochen. Sie hatten jetzt gesagt, er war auch bei seiner Onkel und Tante einmal und ist dahin geschlichen. Ich habe auch gelesen, dass er einmal nach Hause geschlichen sei und seine Mutter um Essen gebeten habe und sie hätte ihm das verweigert und ihn verraten, um sich selbst und seine Geschwister zu schützen. Und zumindest die offizielle Parteilinie sagt, dass er das natürlich verstanden hat. Aber das ist ja doch etwas, was so ein doch sehr junges Kind auch prägt. Gibt es irgendeine Information, wie sein Verhältnis zu seinen Eltern angesichts dieser ganzen Erfahrungen ist und war?
Also es prägt ihn auf jeden Fall. Das hat ihm halt diese Härte verschafft, die man heute auch bei ihm sieht. Also zum Verhältnis zu seinen Eltern, also man weiß auf jeden Fall, dass er ein enges Verhältnis zur Mutter hat. Also da gibt es auch Bilder gemeinsam von denen und da hat er sich auch gelegentlich dazu geäußert, wie wichtig die Mutter für ihn ist. Zum Vater ist das Verhältnis komplexer, denn der Vater war ja eigentlich ein Reformer, also der hat ja in Shenzhen diese Sonderzone aufgebaut an der Grenze zu Hongkong, war dann im Politbüro, soll auch, als es ging um die Niederschlagung der Demonstrationen auf dem Platz des himmlischen Friedens, Tiananmen 1989, soll im Politbüro dagegen gestimmt haben. Natürlich gibt es in China nirgendwo was jetzt über eine offene Auseinandersetzung zwischen Vater und Sohn, was diese Fragen angeht. Wäre auch unchinesisch, also selbst wenn die sich familiär treffen, ich habe noch lange in China gelebt, das wäre jetzt nicht üblich, dass man sowas dann irgendwie offen austrägt und sich da am Abendessenstisch streitet, wie das bei uns vielleicht üblich wäre. Aber man sieht ja bei dem Weg, den Xi Jinping heute verfolgt, dass er in vielen einen anderen Weg verfolgt als sein Vater damals.
Jetzt ist ja, Sie haben ja auch die Kulturrevolution gerade angesprochen, das Problem ist ja, dass auch vielen Deutschen, habe ich zumindest das Gefühl, auch die Dimensionen weitestgehend einfach unbekannt sind. Also die Schätzungen sind ja unfassbar schwer, aber man auch meistens hört man da von ungefähr 1 Million Toten zumindest. Und es ist ja, wie Sie gesagt haben, auch einfach diese enorme psychologische Belastung durch das gegenseitige Anschwärzen innerhalb der Familie, durch öffentliche Demütigungen und ähnliches. Kann man die Altersgruppe von Xi Jinping so ein bisschen mit unserer Kriegsgeneration vergleichen, was die Zeichnung der Persönlichkeit angeht und was dann auch diese Härte, die Sie angesprochen haben, auslöst?
Das kann man auf jeden Fall so vergleichen, was die Rolle angeht, die das im Leben dieser Menschen hat bis heute. Aber es gibt einen großen Unterschied, nämlich, dass das ja bis heute nicht aufgearbeitet ist und dass gerade Xi Jinping alles tut, damit das nicht aufgearbeitet wird. Das wissen wir ja, zumindest meine Generation noch über die Generation unserer Eltern. Das war ja auch jetzt nicht in meiner Familie, also mein Vater war im Widerstand gewesen, aber in den meisten Familien, jetzt von meinen Schulfreunden und so, war das ja doch eher Tabuthema zu Hause, auch bei uns. Aber bei uns ist das ja zumindest öffentlich aufgearbeitet. Unzählige Literatur darüber erschienen, ist das Thema im Schulunterricht und so weiter und so weiter. Das ist es ja in China alles nicht, die Kulturrevolution. Da wird schon mal irgendwo verschämt im Nebensatz gesagt, das sind Fehler begangen worden. Heute aber auch schon immer weniger. Heute versucht Xi Jinping so, das als eine Erfolgsgeschichte von 1949 bis heute darzustellen. Aber selbst dann, wenn in so wissenschaftlichen Werken mal gesagt wird, naja, da wurden Fehler begangen, wird trotzdem versucht, so Mao reinzuwaschen, als ob das irgendwie die Frau von Mao und die sogenannte Viererbande, also ein paar Leute im Umkreis von Mao gewesen wären, die das, das begangen hätten. Aber eine öffentliche Diskussion und eine Forschung wie Sie sagen, was ist die Zahl der Toten, wie viele Menschen sind da ums Leben gekommen, was ist genau abgelaufen, das findet bis heute nicht statt.
Ja, ich war auch mal ein halbes Jahr in China als Auslandssemester und ich habe auch gemerkt, ich habe natürlich versucht mit meinen Studienkameraden, aber auch mit deren Eltern und anderen Personen, die ich da kennengelernt habe, auch so ein bisschen über solche Themen zu sprechen. Und da habe ich persönlich zumindest das Gefühl gehabt, selbst wenn sie sich sicher gefühlt haben oder ich das Gefühl habe, dass sie sich sicher fühlen, dass sie trotzdem gar nicht über das Thema reden wollten, weil sie einfach gesagt haben, da reden wir nicht drüber, das ist hier, das ist einfach in unserer Familie kein Thema. Und das macht ja auch mein Gefühl, die Gesellschaft noch anfälliger für diese Propaganda, wenn es auch selbst hinter verschlossener Tür eigentlich nicht besprochen wird.
Völlig richtig, weil da kommen dann zwei Sachen zusammen. Ich meine, das, was wir auch erlebt haben bei unserer Kriegsgeneration, das ist natürlich peinlich, weil viele selbst an Verbrechen beteiligt waren.
Oder zumindest weggeschaut haben.
Ja, genau, oder zumindest weggeschaut haben, völlig richtig. Auf der anderen Seite wird es halt noch schwieriger, wenn dann von öffentlicher Seite gar nichts darüber gesagt wird. Also man muss schon sagen, es also gab von Zhang Yimou, dem Regisseur, also es gibt schon Filme und so in der Literatur, wo das so ein bisschen so angesprochen wird, aber auch das wird heute jetzt immer mehr wieder eingeschränkt.
Dann, wir haben ja einmal ganz grob jetzt nur seine Jugend, seinen Werdegang beschrieben. Was von dem, was Sie gerade beschrieben haben, ist denn auch Teil der offiziellen Parteilinie? Und was davon ist vielleicht etwas, was nicht so intensiv besprochen wird oder auch ganz verschwiegen wird oder umgedeutet wird? Gibt es da etwas?
Naja, die Parteilinie war ja unter Deng Xiaoping zu sagen, Mao hatte zu 70% Recht und zu 30% Unrecht. Wobei damals mir eigentlich immer Funktionäre, also auch hohe Funktionäre bei Gesprächen sagten, er hat das so gesagt, aber er hat es eigentlich umgekehrt gemeint. Er hat gemeint, Mao hatte zu 70% Unrecht und zu 30% Recht. So, das war damals. Aber jetzt unter Xi Jinping wird auch sowas nicht mehr oder selten öffentlich gesagt. Also wir haben ja in dem Buch auch das Zitat drin von Xi Jinping, wo er sowas sagt, bezogen auf die Sowjetunion, nicht mal nur auf China, sondern sogar auf die Sowjetunion. Also wer irgendwie Lenin und Stalin in Frage stellt, der verwirrt die Leute nur. Also er hat so eine Angst, dass so eine Geschichtsaufarbeitung dazu führen könnte, dass man die Macht der Partei in Frage stellt, weil man kann dann natürlich fragen, naja, wenn die Partei solche Verbrechen begangen hat, warum ist die heute überhaupt noch an der Macht? Und darum will er so eine Geschichtsdiskussion einschränken, weil er halt da die Erfahrung der Sowjetunion sieht. Erst wurde gesagt, Brezhnev war korrupt, dann sagte man, Stalin hat riesige Verbrechen begangen und dann sagte man, Lenin, das war von Anfang an falsch und Ergebnis war der Untergang der Sowjetunion und sowas möchte er in China auf jeden Fall verhindern.
Also das Damoklesschwert hängt immer drüber, kommen wir später noch drauf zurück. Eine wichtige Person gibt es noch, die lang in seinem Leben ist auf jeden Fall und das ist seine Ehefrau, die, ich habe das schöne Zitat gelesen, die Helene Fischer Chinas. Was für eine Frau ist das und welche Rolle spielt sie aktuell und welche Rolle hat sie gespielt in seiner Zeit, bevor er vielleicht zum Parteichef wurde?
Also Peng Yuyuan war tatsächlich in China schon richtig berühmt, bevor überhaupt irgendjemand Xi Jinping kannte, denn sie ist eine ganz bekannte Sängerin dort. Genau, man kann sagen, oder wir sagen im Buch, wie eine Helene Fischer Chinas, aber vor viel, viel größerem Publikum, also halt bei über einer Milliarde Menschen bekannt.
Ihre persönliche Einschätzung, wie gefällt Ihnen der Stil von ihr?
Naja gut, ich hab nichts gegen sie. Selbstbewusste Frau, die also jetzt nicht mein Musikgeschmack, aber sie ist auf jeden Fall eine sehr, sehr talentierte Sängerin. Das ist überhaupt keine Frage mit ihrer Sopranstimme, wie sie da diese sowohl traditionelle Lieder wie auch irgendwie diese kommunistischen roten Lieder trällern kann. Das ist auf jeden Fall eine sehr talentierte Sängerin und natürlich auch gut, auch für chinesische Medien als Rollenmodell so jemand zu haben, der so eine Rolle spielt, weil die Ehefrauen der Parteichefs vor Xi Jinping, also mit Ausnahme Maos, dessen Frau hat ja auch eine sehr aktive Rolle gespielt, allerdings auch keine, allerdings keine positive in der Kulturrevolution damals. So während Peng Liyuan spielt, weil sie eben schon lange vor ihm berühmt war, auch heute eine sehr aktive Rolle, also vor allem im sozialen Bereich, hat eine wichtige Rolle gespielt bei der Anti-AIDS-Kampagne in China, hat zum Beispiel mal mit Jackie Chan zusammen ein Video gemacht, in dem sie zum Gebrauch von Kondomen aufruft, was vorher eher tabuisiert war in China, ist auch Sonderbotschafterin der WHO, der Weltgesundheitsorganisation. Also spielt da schon eine sehr, sehr aktive Rolle. Das ist erstmal im Prinzip positiv. Man muss aber auch sagen, jetzt in letzter Zeit hört man relativ wenig von ihr. Also man hört nichts dazu, wie sie zu diesen Verhärtungen, die es im Moment gibt, wie sie sich dazu äußert. Aber also auf jeden Fall scheint sie dem nicht zu widersprechen. Auf jeden Fall tut sie es nicht öffentlich.
Würde auch verwundern. Aber würden Sie denn sagen, Ihre Berühmtheit, bevor, wie Sie gerade sagten, irgendjemand Xi Jinping kannte, hat ihm auch geholfen bei seinem Aufstieg?
Auf jeden Fall, weil ich meine, die Chinesen sagen ja auch Onkel Xi und Mama Peng. Also das hat auch Sympathie ihm gebracht, zumal sie ja auch von ihrem Auftreten her ja sympathisch ist. Sie ist ja eben gerade auch nicht wie die, wie man sich das vorstellt oder wie das vielleicht bei der Frau von Mao war, dass man sagt, das ist jetzt die arrogante Ehefrau des Parteichefs, die jetzt diese Macht ausnutzt zu ihrem persönlichen Vorteil, sondern sie wirkt ja auch in ihrem Auftreten ja auch bescheiden und freundlich und hat sogar ihn auch ein bisschen beraten, weil er ist ja auch eher so, ja, auch so der bisschen trockene Typ und hat ihn auch ein bisschen beraten, da so ein bisschen leutseliger aufzutreten. Also von daher, ja, ist das auf jeden Fall nützlich für ihn.
Ja, hilft ihm sicherlich auch dabei, volksnah zu wirken. Also es gab ja einmal diese große Medienaufmerksamkeit, als Xi Jinping einmal Fastfood öffentlich gegessen hat. Das war irgendwas, ein Pork Bun war das, glaube ich, was ja bei uns im Westen das Normalste der Welt ist. Da galt das ja dann als Mensch, das ist ja einer von uns. Also diese Volksnähe ist ja eine seiner größten Stärken.
Genau. Dieser Auftritt, den Sie beschreiben, genau, der war das sehr typisch. Ich meine, eigentlich muss man sagen, das war ja ein einmaliger Auftritt, ein einmaliger Besuch eines solchen Fast-Food-Imbiss-Ladens. Aber schon allein das reicht in China aus, weil da halt die Funktionäre so weit von der normalen Bevölkerung weg sind, dass das schon als Zeichen gilt. Naja, der ist volksnah. Und er hat natürlich dann auch weitere, auch in letzter Zeit öfter mal Auftritte gehabt, wo er zwar nicht mit den einfachen Leuten gegessen hat unbedingt, aber doch halt irgendwie so durch Straßen ging und da so das, was man bei uns als Bad in der Menge bezeichnen würde und dann auch halt so scheinbar spontane Ansprachen da gehalten hat, zumindest ohne, wie man das von den Parteiführern sonst so kannte, ohne irgendwas von einem Zettel abzulesen, sondern da halt frei dann da irgendwelche Reden gehalten hat. Sowas bringt ihm sehr viel Sympathie in China, ja.
Das erklärt ja auch seinen, haben Sie gerade schon gesagt, enormen Personenkult. Also dieser Ort, wo er als Jugendlicher da den Brunnen gegraben hat, ist ja ein richtiger, das ist ja ein Wallfahrtsort. Es ist ja auch einfach seine Allgegenwärtigkeit, seine Omnipräsenz. Also als ich da war, habe ich sein Abbild regelmäßig in irgendwelchen Taxen von den Rückspiegeln baumeln hängen. Haben Sie auch im Buch beschrieben, es gibt an einigen Schulen sogar Xi Jinping-Unterricht, wo man seine Sprüche lernt, die jetzt ja auch Teil der Verfassung der Partei sind. Also im Prinzip auf einer Ebene mit Maos rotem Buch. Dann, was Sie gesagt haben, Xi Dada, dieses Papa Xi, Onkel Xi, was so ein bisschen mich immer ein bisschen an Mutti Merkel erinnert, aber es ist eine ganz enormer Personenkult, der da um ihn aufgebaut wird, was ja immer wieder, wenn man von außen drauf guckt, einfach gar nicht unterlassen kann, dass man ihn dann auch mit Mao vergleicht, dass man sagt, okay, hier ist ein von der Machtfülle her ein neuer Mao da. Ist das wirklich so? Ist er wirklich unangefochten oder wirkt das nur nach außen muss er sich in Wirklichkeit auf eine enge Parteispitze um einen Machtzirkel stützen?
Also zunächst mal dieser Vergleich zum Personenkultum Mao ist tatsächlich völlig berechtigt. Das habe ich ja in China auch erlebt. Also ich war in Shaoshan, in dem Ort, wo Mao geboren ist. Und das war wirklich wie so ein Tempel. Kommen die dann hin und spenden irgendwelche Trinken, irgendwelche Schnäpse auf ihn oder legen da irgendwelche Sachen nieder oder zünden Räucherkerzen an. Also Mao wurde auch schon so als quasi gottähnliche Gestalt dargestellt, war mit den Nachfolgern nicht so. Deng Xiaoping hat das ausdrücklich immer abgelehnt, hat auch ausdrücklich abgelehnt, dass irgendwie ein Mausoleum für ihn gebaut wird, hat seine Asche im Meer verstreuen lassen. Umso verblüffender ist, dass Xi Jinping jetzt, und zwar zu Lebzeiten, all das jetzt wieder macht. So, Ihre zweite Frage war ja, wie das dann, wie fest er da im Sattel ist. Sowas kann man natürlich von außen immer schwer sagen. Aber auf jeden Fall scheint er trotz dieser Macht, die er ja tatsächlich hat, also wie wir sagen, der mächtigste Mann der Welt, scheint er trotzdem immer Angst zu haben, dass er diese Macht verlieren könnte. Denn es sieht zwar nicht so aus oder ist nach außen nicht mehr so, dass es die kollektive Führung ist, die entscheidet. Es ist nach außen schon so. Es wird immer gesagt, ja, Xi Jinping-Gedanken und Xi Jinping, der alles anführt. Aber trotzdem scheint er eine unglaubliche Angst zu haben, dass er diese Macht wieder verlieren kann. Vielleicht auch deshalb, weil er hat ja diese Antikorruptionskampagne gemacht, damit begann ja seine Laufbahn. Auch das hat ihn populär gemacht, weil die Korruption ist ja tatsächlich ein sehr großes Problem in China und er hat das ja genutzt, also schon tatsächlich auch, um Korruption zu bekämpfen. Also schreiben wir im Buch ja auch, dass man ihm das durchaus abnehmen kann, dass ihn das anwidert, diese Korruption, und dass er natürlich auch sieht, dass diese Korruption die Macht der kommunistischen Partei gefährdet.
Wobei er nach allem, was man weiß, auch nicht gerade ein armer Mann ist.
Bitte?
Wobei man nach allem, was man so hört, er selber auch nicht gerade arm davon gekommen ist.
Er ist nicht arm davon gekommen, aber er ist jetzt auch nicht einer, der unbedingt jetzt in goldenen Badewannen baden möchte. Also er hat auch seine Familienangehörigen gewarnt. Also von denen hatten sich einige bereichert und hatten ja große Unternehmen in Hongkong gehabt. Und er hat ja gezwungen, das abzustoßen. Unternimmt aber gleichzeitig auch alles, um deren Reichtum jetzigen oder vergangenen zu verschleiern. Also auch Leute, die darüber etwas wussten, sind auch spurlos verschwunden. So, aber unabhängig davon hat er diese Antikorruptionskampagne natürlich auch genutzt, um eben tatsächliche oder auch nur potenzielle Rivalen zu beseitigen. So, damit hat er sich natürlich viele Feinde gemacht und hat natürlich Angst, wenn er eines Tages nicht mehr an der Spitze steht, dass die sich dann auch rächen könnten. Ja, und von daher, man weiß es nicht, wie fest er im Sattel ist, aber natürlich gerade das, was er auch in den letzten Wochen und Monaten macht, wo er vieles von dem, was China stark gemacht hat, zurücknimmt. Also stark geworden ist China ja nicht durch Mao und durch die kommunistische Partei, sondern eigentlich durch die Reform und Öffnung ab 1978. Und das nimmt er jetzt zurück, wenn er jetzt Leute wie Jack Ma, Internet-Gigant, der auch ein Held der chinesischen Jugend war, wenn er die jetzt da zumindest sehr stark in ihre Schranken weist, birgt das natürlich auch die Gefahr, dass das, was China wirtschaftlich stark gemacht hat in den letzten Jahrzehnten, auch wieder verloren geht. Und darum könnte es natürlich schon Leute geben, die ihn da absägen wollen. Also bisher ist nach außen wirklich nichts davon zu sehen. Also nach außen ist ja seine Macht ungebrochen. Aber natürlich weiß man das in so einem System nie. Und unabhängig davon, ob es diese Gefahr tatsächlich für ihn gibt, scheint seine Angst auszureichen, um alles zu tun, dass so eine Gefahr gar nicht erst entstehen kann.
Ja, wie Sie sagen, ist ja wirklich so eine Art Blackbox da, die obersten Riegen der chinesischen Regierung. Weil einerseits heißt es ja immer, die Beschränkung auf 2 Amtszeiten wurde extra von ihnen aufgehoben. Unsere Medien tendieren immer gleich dazu, dann von Amtszeit auf Lebenszeit zu sprechen und bis zum Tod wie Mao und ähnliches. Aber de facto ist es ja wirklich so, dadurch, dass wir so wenig über die inneren Machtzirkel Chinas wissen, haben wir gar keine Ahnung, ob er nächstes Jahr noch dran ist oder nicht. Es kann sein, dass er bis zum Tod dran bleibt. Es kann aber auch sein, dass er nächstes Jahr schon verstoßen ist, weil einfach andere sich gegen ihn gestellt haben, die ebenfalls da oben mitspielen. Und da würden sie sich wahrscheinlich auch nicht trauen, irgendeine Prognose zu machen, oder?
Nee, auf keinen Fall, weil wie gesagt, im Moment spricht nichts dafür, spricht vieles dafür, dass er tatsächlich das durchziehen wird, seine Amtszeit zu verlängern, also was er formal darf, sich hat erlauben lassen, aber das noch tatsächlich durchzuziehen, also sich nochmal wählen zu lassen, da spricht im Moment vieles dafür, aber klar, weiß man da nichts, was da plötzlich passieren kann. Und auch er kann erkranken oder irgendwas, einen Unfall haben, irgendwas. Also von daher kann man das nicht voraussehen. Und wie Sie richtig sagen und wie wir auch im Buch beschreiben, dieses chinesische System ist ja so abgeschottet, also die Führungsriege ist so abgeschottet, dass man da nur wie zu Sowjetzeiten so Kreml-Astrologie, also in diesem Fall so Chungnanhai-Astrologie, also benannt nach dem Ort dieser tatsächlich verbotenen Stadt, diesem Seitenbereich des Kaiserpalasts, wo die leben. Aber es gibt ja auch in China, es dürfte niemand dort, also dort noch weniger als hier. Hier dürfte man darüber spekulieren, aber man weiß nicht, ob es stimmt. Und dort wäre es ja nicht mal erlaubt, darüber zu spekulieren.
Dann lassen wir uns trotzdem noch einmal einen Schritt zurück machen, nochmal zum Aufstieg kommen, zu den Faktoren, die ihm da auch geholfen haben. Hat er offiziell außer Mao vielleicht Vorbilder, denen er nachgeeifert hat?
Also Mao ist wirklich ein Vorbild, weil es gibt ja keinen, der vergleichbar mit Mao, um den vergleichbar so ein Kult betrieben wird. Trotzdem muss man auch sagen, er beruft sich nicht nur auf Mao, sondern er beruft sich interessanterweise auch auf Konfuzius und andere chinesische Philosophen. Auch dazu haben wir ein ganzes Kapitel in dem Buch. Und das ist insofern bemerkenswert, als Konfuzius ja unter Mao verpönt war. Also Mao hat ja sogar Gräber der Nachfahren von Konfuzius in Chifu, in der Geburtsstadt von Konfuzius, vernichten lassen. Auch dort war ich gewesen und habe mit dortigen Nachfahren von Konfuzius dort gesprochen. Insofern also versucht er sich selbst einzuordnen in diese tausendjährige, vieltausendjährige Geschichte Chinas. Und man kann auch ein bisschen sagen, der Personenkult um Mao wird ein bisschen durch einen Personenkult um Xi Jinping ersetzt. Vielleicht auch das ein geschickter Schachzug derjenigen, die diesen Personenkult betreiben, weil Mao hat immer dieses Problem, ja, Kulturrevolution und so weiter, was hat er für Verbrechen begangen, auch in China hat sich rumgesprochen, dass Mao, naja, moralisch ja auch nicht so ganz einwandfrei war mit seinen vielen Liebesdienerinnen, die er sich da in seine Schlafgemächer hat holen lassen. Und bei Xi Jinping, von dem man nichts derartiges weiß, da lässt sich dieser Personenkult um diesen scheinbar moralisch einwandfreien, auch im konfuzianischen Sinne einwandfreien Anführer des Landes betreiben, der jetzt China wieder an die Weltspitze bringen soll.
Also im Prinzip überzeugt er ja auch durch seine Unauffälligkeit irgendwo, dass er eben nicht dieses Gebaren eines, durchschnittlichen Diktators hat, der dann seine riesigen Villen und seine Harems und sonst was hat. Gleichzeitig haben Sie ein Kapitel mit dem schönen Namen Farbiger unter Farblosen. Was genau meinen Sie damit denn?
Ja, das ist ja das Kapitel über Pang Yuan, über seine Frau. Also das ist eigentlich der Farbpunkt bei ihm, oder das ist ein entscheidender Farbpunkt bei ihm, dass er halt diese bekannte Sängerin geheiratet hat. Aber auch ansonsten ist sein Auftreten schon ein bisschen bunter als das seiner Vorgänger, die nun wirklich die grausten Apparatschiks waren, die man sich vorstellen kann. Also Jiang Zemin hat dann wenigstens im internationalen Auftreten, hat da irgendwie die amerikanische Unabhängigkeitserklärung im Original zitiert und auch Passagen aus Goethes Faust auf Deutsch. Aber Hu Jintao, also der Parteichef direkt vor Xi Jinping, war schon sehr, sehr farblos, hat also wirklich nur vom Manuskript abgelesen, Reden gehalten. Und da ist Xi Jinping schon ein bisschen anders. Der geht ja schon wirklich nach draußen, besucht auch ländliche Gebiete und redet da, setzt sich mit armen Bauern da in ihre Hütten und unterhält sich da mit denen, isst da mit denen. Also insofern ist er schon für chinesische Verhältnisse schon sehr, hat er schon sehr interessantes Auftreten.
Und das ist ja bei uns nicht anders, aber in so einem System natürlich noch viel stärker, dass Vitamin B einfach enorm wichtig ist. Sie haben schon gesagt, sein Vater wurde rehabilitiert und hat da entsprechend sicherlich auch, wenn sich Xi nicht so auf ihn berufen hat, sondern seinen eigenen Weg gegangen ist, sicherlich auch Einfluss ausüben können. Aber Sie haben auch gesagt, Zhou Enlai hat sich so um seinen Vater so ein bisschen bemüht. Aber gibt es noch andere Personen, die man sagen können, sind seine Förderer gewesen, die ihn unterstützt haben, da nach ganz oben zu kommen?
Auf jeden Fall. Das ist ja dieses chinesische Beziehungsgeflecht. Also vor allem halt dann Bekannte seines Vaters. Also er hatte angefangen seine Karriere noch, bevor er dann aufs Land rausging nach der Kulturrevolution, als Funktionär aufs Land rausging, hat er ja bei einem hohen Militär als Büroleiter gearbeitet, als er dann Bürgermeister von Xiamen wurde. Das lief auch über einen Kontakt seines Vaters. Also das ist ja dieses chinesische Quanxi-Beziehungssystem. Das ist ja noch ein bisschen mehr als Beziehung bei uns. Also es ist ja nicht nur, dass man jemand kennt, sondern man geht so gegenseitige Verpflichtungen ein. Der Vater hat dem einen geholfen bei irgendwas, zum Beispiel da auch dann auch eine Sonderwirtschaftszone zu bekommen, die er verwaltet. Und das sind ja dann schon mehr als nur kleine Geschenke oder so, sondern das sind große Dinge, die aber dann auch dann erwarten lassen, dass man was ebenso Großes dann wieder zurückgibt. Und das hat ihm natürlich bei seinem Aufstieg entscheidend geholfen.
Und in jedem Aufstieg eines großen Politikers gibt es ja auch Schlüsselmomente. Was würden Sie sagen, waren die großen, vor allem politischen, aber vielleicht auch privaten Schlüsselmomente, die ihn nach da oben geführt haben?
Naja, also wie schon gesagt, der Schlüsselmoment Kulturrevolution, aber das hat ihm nicht geholfen, aber das hat ihm geholfen, quasi im Wissen über dieses Land. Dann die nächsten Stationen, das beschreiben wir im Einzelnen ja auch im Buch, also wie er durch einen Kontakt da Vizebürgermeister von Xiamen wurde, wie er Parteichef von Zhejiang wurde, wie er Parteichef von Shanghai wurde. Das waren ja immer Momente, da gibt es nicht einen Moment, sondern eher ist prägend, so diese, dass er wirklich von der Pike auf so diesen Weg nach oben gemacht hat, was ihn natürlich dann letztendlich, um Partei- und Staatschef zu werden, genutzt hat, weil er dann nicht mehr sich nur halt über dieses sein Vater da sich definiert hat, sondern weil er es dann sagen konnte, naja, ich habe eigentlich dieses ganze System von unten bis oben kennengelernt. Und das ist längst nicht bei allen chinesischen Funktionären so.
Was ist denn Ihre Vermutung, wo er 2012 war, als er für einige Zeit komplett von der Bildfläche verschwunden ist und alle gerätselt haben, was los war?
Ja, also wo er da physisch genau war, das weiß man nicht. Der kann da einfach in seiner Wohnung gewesen sein. Also das sind ja dann auch so ein bisschen die Spielchen bei den chinesischen Funktionären, dass jemand dann plötzlich nicht mehr öffentlich auftritt. Da ist gar nicht so der entscheidende Punkt, wo er da hingefahren ist, sondern einfach, dass er quasi geschmollt hat, nicht aufgetreten ist, was dann plötzlich für die ganze Partei ziemlich peinlich war, weil es hat sich ja mittlerweile dann auch schon in China und sogar im Ausland rumgesprochen gehabt, dass er der mutmaßliche Nachfolger ist. Und dann plötzlich da ganz weg zu sein, das wäre auch für China so ein Glaubwürdigkeitsproblem auch gewesen, für die Führung auch in China ein Glaubwürdigkeitsproblem.
Also haben Sie das Gefühl, dass das so eine interne Machtdemonstration war, dass er zeigt, wenn ich weg bin, ist die Hölle los? Oder was vermuten Sie, was dahinter steckte?
Ja, also er hat da schon durchaus irgendwie Mut bewiesen, ist auch Risiko eingegangen, weil es hätte sein können, dass die gesagt hätten, naja, schmoll mal ruhig, wir nehmen halt jetzt einen anderen. Aber das war denen dann doch zu gefährlich. Wir überhaupt, das ist ja diese ganze Dialektik, die wir auch in unserem Gespräch heute ständig haben, dieses zwischen Allmacht und Angst. Also chinesische Funktionäre von unten bis oben sind ja, ich habe viele von denen kennengelernt, das sind ja irgendwie sehr vorsichtige Leute. Die haben ja immer Angst, dass sie einen falschen Schritt gehen und dann ganz vom Fenster verschwinden, genauso wie die Partei Angst hat, dass sie irgendeinen Fehler machen kann und dann wie so Kaiserdynastien, die in China untergegangen sind, dann plötzlich verschwindet durch einen Volksaufstand oder irgendetwas. Also die sind da immer sehr, sehr vorsichtig und gehen da so langsam Schritt für Schritt.
Dann lassen Sie uns noch einmal auf die Werte gucken. Wir haben ja schon einiges angesprochen. Konfuzius kommen wir gleich noch zu, den chinesischen Kommunismus natürlich. Aber was Sie auch schon gesagt haben, er ist nach außen hin wirkt er immer sehr zurückhaltend, sehr höflich, sehr, sehr ruhig. Aber gleichzeitig ist er ja auch dafür bekannt, dass er die Repression in China sehr verstärkt hat oder zumindest effizienter gestaltet hat. Sie haben auch schon von Härte gesprochen. Ist das von außen nur sieht das nur so aus, als würde es immer repressiver, oder ist es wirklich einfach so, dass diese Repression einfach nur immer effizienter gestaltet wird?
Nee, das ist eindeutig so, dass diese Repression massiv zunimmt. Also es ist interessant, ich erinnere mich oft an ein Gespräch, das ich hatte mit einem führenden chinesischen Intellektuellen, ich möchte jetzt nicht seinen Namen nennen, um ihn nicht zu gefährden. Der war schon damals kritisch und als ich ihn 2009 getroffen habe, habe ich ihn so auch die Frage, die wir uns ja alle stellen, wie wird China in 30 Jahren aussehen, habe ich ihn gefragt. Und da sagt er, ist schwer zu sagen, vielleicht genauso wie jetzt. Und selbst er, der das kritisch sah, sagte, und vielleicht wäre das nicht mal das Schlechteste. Das heißt also, obwohl auch China damals ja auch ein Einparteienstaat war und auch damals Dissidenten im Gefängnis saßen, aber wenn man sich so aus Politik rausgehalten hat oder sogar wenn man sich halt ein bisschen allgemein geäußert hat auf Weibo, also in den Blogs im Internet, auf Weibo, dass dann, wenn man nicht direkt die kommunistische Partei attackiert hat, sondern nur allgemein halt über Umweltprobleme oder allgemeine soziale Probleme geschrieben hat, konnte man sich damals noch sehr offen äußern. Und das ist alles nicht mehr der Fall. Also mittlerweile ist wirklich der Wandel wieder von einem autoritären Regime zu einem totalitären. Also im autoritären Regime kann man sich ja, wenn man sich aus Politik raushält, ein gutes Leben führen. Und jetzt ist es tatsächlich wieder totalitär, dass also wieder aktive Unterstützung verlangt wird. Das beschreiben wir im Buch etwa am Beispiel der Xi Jinping-App, wo ja überprüft wird, wie oft und zu welchen Uhrzeiten man die Gedanken von Xi Jinping studiert. Also das ist schon alles sehr, sehr, sehr geschwänztisch auch.
Ich glaube, es gibt kaum einen Staat, bei dem so häufig das Wort Orwell vorkommt oder Orwellsche Verhältnisse. Sie haben ja auch gerade gesagt, 2009, seitdem ist es auch mehr geworden mit der Repression. Hu Jintao ist ja auch dann 2012, 2013, glaube ich, zurückgetreten und dafür ist dann Xi Jinping rangekommen. Das ist ja so alles grob im Rahmen der sogenannten Facebook-Revolution im arabischen Raum. Würden Sie sagen, dass das für die chinesische Führung so ein Schreckmoment, so ein Kickstarter nochmal für die Repression war, weil sie da gesehen haben, was so soziale Medien wirklich physisch und also wirklich in der Realität dann auslösen können?
Auf jeden Fall. Aber die Repression hat massiv zugenommen mit Xi Jinping dann ab 2012. Also dieses Gespräch, das ich da hatte, war zufällig 2009. Aber völlig richtig. Also das ist die Motivation von Xi Jinping. Also für ihn ist Trauma arabischer Frühling. Für ihn ist Trauma noch mehr der Zusammenbruch der Sowjetunion. Für ihn ist Trauma Jugoslawien, wo das sogar in einem Krieg geendet hat. Für ihn ist Trauma der Zusammenbruch der DDR. Und all das möchte er verhindern. Und da sieht er den einzigen Weg darin, oder einen wichtigen Weg darin, Repression. Also er möchte sich nicht mehr allein darauf verlassen, wie seine Vorgänger. Deshalb wirtschaftlich geht in China immer weiter aufwärts und dann werden die Leute insgesamt schon nicht aufbegehren. Da denkt er, na ja, das kann nicht auf ewig so weitergehen und darum möchte er dieser wirtschaftliche, man sprach ja fast schon von einem Deal zwischen der kommunistischen Partei und der Bevölkerung. Wir mischen uns nicht in die Politik ein und ihr sorgt dafür, dass es uns jedes Jahr ein bisschen besser geht. Darauf alleine möchte er sich nicht verlassen, sondern möchte das untermauern durch ideologische Kampagnen, darunter den Personenkult um sich selbst, aber auch der Nationalismus spielt eine entscheidende Rolle, aber auch Repression, das wäre aufbegehrt, selbst nur im Internet und selbst nur in kleinen Dingen dann oft für viele Jahre im Gefängnis verschwindet, also Strafen bekommt, wie sie bei uns kaum beim Mord verhängt werden.
Und auch da ist ja wieder diese Zweideutigkeit zu sehen, so ein bisschen. Also wenn man mit Chinesen darüber spricht und man zumindest das Gefühl hat, dass sie sich sicher fühlen, ist ja auch häufig, dass sie sagen, ja, das mit dem digitalen Überwachungsstaat, das ist schon enorm, das ist ein Eingriff in unsere persönlichen Rechte. Aber dieses viel zitierte Wertepunktesystem, was da jetzt ja Stück für Stück eingeführt wird, auch da sagen ja viele, ja, natürlich ist das eine enorme Beschränkung von Persönlichkeitsrechten, aber auf der anderen Seite, vielleicht hat das ja auch positive Auswirkungen, dadurch, dass die Menschen wirklich dann erzogen werden, sich an die Rechte und Gesetze zu halten und häufiger ihre kranken Verwandten zu besuchen und was auch immer da Punkte gibt, ohne das jetzt verherrlichen zu wollen, das System. Aber das zeigt ja auch da wieder, dass mit der richtigen Propaganda auch die durchaus positiven Aspekte hervorgehoben werden können.
Absolut. Und deswegen beschreiben wir das im Buch ja auch relativ neutral, weil auch da finden wir, wie bei allem, sollen sich die Leute eine eigene Meinung drüber bilden. Denn natürlich, es hat auch positive Seiten. Also diese Digitalisierung führt ja auch dazu, dass in China vieles deutlich besser funktioniert als in Deutschland. Also ich hätte mir zu Beginn der Corona-Krise auch eine App gewünscht, die einfach auch funktioniert hätte. Also und habe auch nie verstanden, warum der Datenschutz wichtiger ist als der Gesundheitsschutz. Irgendwie Freiheitsrechte, Recht zu arbeiten, Recht zu reisen, alles darf man einschränken, nur nicht den Datenschutz. Aber natürlich würde ich mir all das nicht so extrem wünschen wie in China. Aber trotzdem beschreiben wir auch das, und das bestätigt wieder halt diesen Ansatz des Buchs, über das wir ja zu Eingang sprachen, über diesen Ansatz, dass wir auch da einfach beschreiben, wie das ist. Und natürlich auch da sehen sowohl, dass das Ergebnisse auch hat, die Leute positiv bewerten können, zu Recht auch. Also wir beschreiben ja auch, wie Kindesentführer schnell gefunden werden oder wie Sauberkeit in den Städten erreicht wird und so etwas. Und von der Motivation her, wir versuchen auch die Motivation von Xi Jinping darzustellen. Also sehen ihn jetzt nicht einfach als blutrünstigen Diktator, der jetzt einfach da aus Grausamkeit da irgendwas machen will. Nein, nein, der glaubt das schon, dass er damit China zu einem modernen, fortgeschrittenen, zivilisierten Land macht. Und das Ganze beruht ja auch auf Problemen in China, die dadurch gelöst werden sollen, die ich ja durchaus, als ich in China gelebt habe, 10 Jahre durchaus erlebt habe, weil entgegen dem Stereotyp, das vielleicht viele bei uns haben, ist ja China ist ja gar nicht so ein Land, wo alles so, also von der Mentalität her, von den Leuten selbst her so diszipliniert zugehen würde. Im Gegenteil, also sind ja eher so
da ist ganz Leute, viel Chaos. So
im Chaos da egoistisch ihre Interessen durchsetzen. Und ich meine, wir beschreiben im Buch heute das andere Extrem, das irgendwie auf bei Ampeln irgendwie erfasst wird, wer bei Rot über die Ampel geht und dann nicht nur die Fotos, die Bilder dieser Menschen, sondern auch noch deren Personalausweisnummer auf LED-Screens gezeigt werden. Aber ich habe in China auch vor wenigen Jahren noch Zeiten erlebt, wo sich auch Autos nicht an die roten Ampeln gehalten haben und schon gar nicht an die Zebrastreifen. Also das sind durchaus reale Probleme, die mit diesem Sozialkreditsystem und mit dieser digitalen Überwachung auch bekämpft werden sollen.
wo Sie ja, wie Sie schon gesagt haben, schwierig, das objektiv darzustellen, ohne in dieser aufgeladenen Thematik da gleich sich Kritik auszusetzen. Aber ich würde gerne mal auf die andere Seite schauen, also auf die chinesische Propaganda und Repression gegenüber Zeitungen. Sie haben ja selber für Bertelsmann in China auch tatsächlich Zeitungen gegründet und neu aufgestellt. Das heißt, Sie haben doch sicherlich dann auch vor Ort selbst die Zensur erlebt.
Auf jeden Fall. Und wir haben uns da natürlich bewusst dann auch aus Bereichen rausgehalten oder hätten natürlich keine politische Zeitschrift, kein politisches Magazin da machen können. Wir haben zum Beispiel Fumu Parents, also eine Elternzeitschrift da gemacht, haben aber auch da die Zensur gespürt. Also damals galt ja noch die Ein-Kind-Politik. Das heißt, da musste man zum Beispiel bei den Fotos darauf achten, dass man, also wir haben viele Fotos aus den deutschen Eltern, was ja auch von Gronon-Jahr ist, und aus dem amerikanischen Parents, das damals auch zu Gronon-Jahr gehörte, übernommen. Diese Zeitschrift richtete sich stark so an die so neuen Mittelstand, die das auch schick fanden, so Fotos da aus dem Westen zu sehen. War auch kein Problem, aber auch da musste man zum Beispiel darauf achten, dass man jetzt keine glückliche Familie mit drei Kindern zeigte, weil das dann in China hätte falsche Erwartungen wecken können.
Aber haben Sie es denn so gehabt, dass Sie quasi vor Ausgabe, vor Herausgabe, vor Veröffentlichung sich da irgendeine Absegnung holen mussten? Oder war es eher, dass im Nachhinein, nachdem veröffentlicht wurde, dass dann die Watsche kam und gesagt wurde, so aber nicht nochmal?
Nee, also ich habe da hautnah miterlebt, wie diese Zensur abläuft. Also sie lief ja nicht ab, wie man das aus manchen Diktaturen Lateinamerikas kennt, dass dann irgendwie die Zeitung erscheint, aber dann so ein Loch dann in der Zeitung ist. So war das nicht, sondern das lief so. Also die Zeitschriften brauchten immer einen chinesischen Partnerverlag. Allein konnte man gar keine Zeitschrift machen. Und der chinesische Partnerverlag war für die Zensur verantwortlich, aber auch mit Leuten, die dann kamen aus dem Propagandaministerium, nennt man es, ist eigentlich die Propagandaabteilung der Kommunistischen Partei. Die Ministerium wird das quasi für die dummen Ausländer genannt, die denken, das wäre ein staatliches Ministerium, aber es ist ja die führende Rolle der Partei, also die Partei kontrolliert das. Und die hatten tatsächlich, so wie es bei uns Textchefs gibt, die das alles nochmal die Texte auf Stil untersuchen, gab es da Leute, die Texte nochmal angeschaut haben, ob da nichts Problematisches drin ist.
Na, bei uns frage ich mich manchmal, ob überhaupt noch jemand die Texte liest, bei den ganzen Rechtschreibfehlern, mit denen die live gehen. Aber das ist mal dahingestellt. Ein anderer Aspekt, der in China ja auch zum Thema Wertegerüst immer sehr stark hervorsticht, wo ich auch tatsächlich vor Ort selber überrascht war, ist nicht nur der starke Nationalismus, sondern auch ein sehr starker Rassismus bei den einfachen Leuten, ohne jetzt über einen Kamm scheren zu wollen. Aber ist das gleichzeitig auch, meinen Sie, das wird tatsächlich auch von der Partei gefördert, um so ein Wir-Gefühl zu schaffen, um das Gefühl von der Überlegenheit der Chinesen oder vielleicht noch genauer der Han-Chinesen zu füttern?
Ja, das kann man so schon sagen. Also nicht, dass die Partei jetzt offiziell den Rassismus fördern würde, das würde ich nicht sagen. Aber sie fördert halt diese Idee der chinesischen Überlegenheit. Und dann in so einem Klima, wo man ständig hört, wie überlegen China ist und in der Geschichte schon immer war, und das dann ohne, dass das irgendwie hinterfragt würde, also solche irgendwie Vogue-Debatten, wie man sie bei uns hat, die bei uns dann teilweise schon ins andere Extrem gehen, dass sich dann Leute selbst kasteien für irgendwelche Sachen, die ich jetzt überhaupt nicht als rassistisch bezeichnen würde, nur weil sie mal ein falsches Wort verwandt haben, als Kind Indianerhäuptling werden wollten oder so etwas. Das ist ja in China das gegenteilige Extrem, dass ja halt, man hört immer diese nationalistische Einlullung, ohne dass da irgendwas auch nur ansatzweise mal irgendwie in Frage gestellt würde, wenn es um diese angebliche chinesische Überlegenheit geht.
Das ist ja auch so ein Aspekt, den man immer nicht vergessen darf. Also China war ja nun mal in seiner enorm langen Geschichte, mindestens in seiner Region, die unangefochtene Großmacht, hatte in enorm weiten Reach, würde man heute sagen, und hat ja im Prinzip bis zu den ungleichen Verträgen Mitte des 19. Jahrhunderts, war es einfach bei sich immer noch die Hegemonialmacht. Und dann kamen so 100 Jahre Chaos jetzt quasi im 20. Jahrhundert. Und danach auf einmal dann der ja eigentlich schnellste Aufstieg in der Menschheitsgeschichte in Sachen Alterssicherung und in Sachen aus der Armut herauskommen für die weite Masse. Das ist ja auch etwas, was gerne vergessen wird, wofür die Menschen der Partei und dann auch Xi Jinping ja ehrlich dankbar sind. So ein bisschen wie, wenn auch in einem anderen Maßstab, in der Sowjetunion, wo dann auch die Jahre unter Putin am Anfang halt einfach eine stabilisierende Wirkung hatte. Und in China dann auch dieser Aspekt, dass viele Leute sagen, ja, wir haben sicherlich nicht die Redefreiheit, politische Freiheit wie im Westen, aber wenn wir uns unsere Elterngeneration angucken, diese wirtschaftliche Alltagssicherheit, die wir haben, das ist uns einfach erstmal wichtiger und wir wissen noch, wie es anders war.
Auf jeden Fall. Und ich würde sogar zustimmen, dass Menschenrechte nicht nur das Recht sind, irgendwie Parteien zu gründen und eine Zeitung zu gründen, sondern dass natürlich die sozialen Rechte, was zu essen zu haben, genügend zu essen zu haben, Bildung, eine Schule besuchen zu können, Dach über dem Kopf zu haben, dass das natürlich genauso wichtige oder noch wichtigere Rechte sind. Nur ist ja kein Gegensatz. Also es wird so ein bisschen getan von der chinesischen Propaganda, naja, um diese sozialen Rechte zu erhalten, müssen wir die Freiheit der Feinde einschränken. Hm. Aber dagegen spricht ja für mich immer das Beispiel Taiwan, das auch zum der chinesischen Kulturraum gehört auf jeden Fall, unabhängig davon, wie man es politisch sieht. Ja. Und das ja auch eine Diktatur war. Das war ja unter Chiang Kai-shek auch eine Diktatur gewesen, aber mittlerweile fast das demokratischste Land Asiens, auch absolut offen, progressiv, Ehe für alle, solche Dinge. Und auch Taiwan ist ja von Armut wirtschaftlich sehr erfolgreich geworden. Singapur wird nicht ganz so frei wie Taiwan, aber ja doch keine Parteidiktatur im Sinne wie jetzt China. Auch das hat sich ja sehr erfolgreich entwickelt. Also das spricht für mich alles dafür, dass halt diese chinesische Kultur, diese konfuzianische Kultur mit ihrer Betonung für Bildung, mit ihrem Fleiß und so weiter, dass das ein Land erfolgreich macht. Und das sieht man ja, das beschreiben wir auch im Buch, an der Geschichte der Volksrepublik China. Ich meine, die war ja nicht erfolgreich seit 1949, sondern die war eigentlich erfolgreich seit 1978 mit Beginn der Reform und Öffnung unter Deng Xiaoping. Also eigentlich wurde es erst erfolgreich, als die Partei sich aus der Wirtschaft etwas zurückgezogen hat, als die Partei sich aus dem Privatleben etwas zurückgezogen hat und die Leute einfach hat machen lassen. Und darum werden jetzt tatsächlich von Xi Jinping natürlich diese Erfolge dieser Jahrzehnte so genutzt, propagandistisch, um zu sagen, die kommunistische Partei hat dem, der habt ihr das all das zu verdanken, aber ist ja eigentlich nicht die Wahrheit.
Ja, aber machen lassen ist auch so ein schöner Stichpunkt beim Thema Nationalismus und Rassismus. Ich glaube, inzwischen hat fast jeder von den Uiguren-Lagern gehört, einige vielleicht auch von Kasachen-Lagern. Was glauben Sie, ist der Gedankengang dahinter, was ist das Ziel dieser enorm starken Repression gegenüber diesen Volksgruppen?
Ja, auch das beschreiben wir in dem Buch. Die Angst ist, dass das Land auseinanderbrechen könnte, weil natürlich ist China ein großes Land, das unterschiedlich entwickelt ist, mit unterschiedlichen Nationalitäten, auch wenn die Chinesen mit 90% der Bevölkerung, die mit Abstand größte sind, aber sie sind halt nicht in allen Regionen die größte. Das ist die Angst, dass das auseinanderbricht. Es gab auch das gehört zum Bild dazu, deswegen schreiben wir auch das in unserem Buch, es gab ja tatsächlich auch Terroranschläge von uigurischen Islamisten, die dann der Auslöser waren für diese Lager. So, wir schreiben ja, das ist quasi der Xi Jinpings Krieg gegen den Terror, so wie die USA ihren Krieg gegen den Terror hatten, der mit Hunderttausenden Toten. So hat er den Krieg gegen den Terror mit 100.000 Menschen in Arbeitslagern. Das eine rechtfertigt nicht das andere. Wir sagen das nur auch, um auch den Kontext zu sehen und um auch seine Motivation zu sehen und diese Motivation rechtfertigen. Wie gesagt, wir wollen einfach darstellen, wie es ist. Aber Tatsache ist schon, es gibt dieser Lager und es ist wirklich halt unglaublich, wie Leute unter fadenscheinigen Gründen, weil sie irgendwie ein Bart tragen oder ein Kopftuch oder kein Alkohol trinken, mit solchen Begründungen dann da eingesperrt werden und da jetzt umerzogen werden sollen. Also zeigt auch, also zu was für so ein System führt oder so eine Macht auch eines Mannes, der irgendwie ja nicht dumm sein kann, aber wo man sich dann fragt, also was denkt er sich dabei? Denkt er, das würde irgendwie jetzt helfen, die Leute von irgendwas zu überzeugen? Das ist unglaublich.
Ich wollte sagen, also es sorgt ja wahrscheinlich bei vielen eher für eine verstärkte Radikalisierung, als wenn man da jetzt eine vorsichtige Assimilation versuchen würde. Vielleicht ist das ja auch jetzt mal ganz weit aus dem Fenster gelehnt. Seine eigene Erfahrung war ja auch, er ist durch eine sehr starke Hölle gegangen und ist daraus umso leutseliger in Sachen der Parteilinie geworden. Vielleicht spielt das damit rein, aber es ist schon etwas, was man von außen nur sehr schwer verstehen kann. Aber wie Sie schon sagen, dieses Auseinanderbrechen des Vielvölkerstaates ist ja immer dieses Damoklesschwert auch irgendwo. Und dann sind wir auch beim Thema, haben Sie schon gesagt, Taiwan, aber auch Hongkong. Das sind jetzt Teile des chinesischen Kulturkreises. Xi Jinping würde sagen, das sind Teile Chinas. Insbesondere Taiwan. Aber sind das so mögliche Stolpersteine für die Regierung Taiwan und Hongkong, also chinesisch-kulturell geprägte Regionen, die aber eine größere Offenheit haben als das Festland China?
Ja, wir schreiben deshalb ja auch im Buch, dass er eigentlich Angst hat vor Hongkong und Taiwan. Denn er hat sich ein bisschen da in eine Zwickmühle gebracht. Also klar, es war immer in Festtagsreden das Ziel der chinesischen Führung, dass Taiwan eines Tages zur Volksrepublik China gehört. Das waren so in den bisherigen Jahrzehnten so Festtagsreden, wie bei uns die Reden zur deutschen Einheit in den 1960er und 1970er Jahren. So, dann wurde immer gesagt, naja, im Idealfall eine friedliche Wiedervereinigung, ein Land, zwei Systeme. Da Xi Jinping aber ja jetzt in den letzten Jahren ein Land, zwei Systeme in Hongkong ja quasi zerstört hat, wo er in seinem Kontrollwahn also jegliche Opposition vernichtet hat. Ich meine, Hongkong war nie eine demokratische Stadt, war sie aber auch nicht unter den Engländern, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Auch das schreiben wir im Buch. Auch da war es keine Demokratie, aber es war halt eine Stadt, wo man frei leben konnte, wo man in eine Buchhandlung gehen konnte und alle möglichen Bücher kaufen konnte, auch Bücher über Mao oder Bücher über Xi Jinping. So, das hat er jetzt alles zerschlagen mit dem Sicherheitsgesetz in Hongkong. Das heißt, auch in Taiwan glaubt niemand mehr an ein Land, zwei Systeme. Darum scheidet die friedliche Wiedervereinigung schon mal aus. Gleichzeitig hat er sich zeitlich unter Druck selbst begeben, indem er andeutet, öffentlich und wir wissen es aus Interviews intern sagt, also zu seinen Lebens- und Amtszeiten soll Taiwan quasi heim ins Reich geholt werden. So, damit ist er unter Druck, das zu schaffen in den nächsten Jahren. Ja, und das Schlimme ist, Krieg ist eigentlich der einzige Weg, wie er das machen könnte. Und das wäre natürlich eine Katastrophe, nicht nur für China und Taiwan, sondern für die ganze Welt.
Und das Säbelrasseln auf beiden Seiten wird ja immer lauter. Wir haben Taiwan, wir haben das südchinesische Meer, wir haben auch die Grenzspannungen mit Indien, wo ja auch vor nicht allzu langer Zeit auch Soldaten auf beiden Seiten gestorben sind. Andererseits sagt man immer, ein physischer Krieg wäre heutzutage gar keine Option mehr, sondern es werden eher Cyberkriege geführt oder ähnliches. Aber dann sieht man diese Momente und denkt doch, oh, das sieht doch schon ziemlich realistisch aus. Glauben Sie da ernsthaft, dass Krieg für China eine Option ist?
Naja, nicht, dass sie das jetzt so ausdrücklich wollen, aber wir sehen das ja, wir kennen das ja aus der Geschichte in Europa, der Erste Weltkrieg, wo die Länder quasi reingeschlittert sind, also jetzt im Unterschied zum Zweiten Weltkrieg, der natürlich von Hitler geplant wurde von langer Hand, aber der Erste Weltkrieg, den wollte irgendwie keiner und die Länder sind da irgendwie so reingeschlittert. Und wir beschreiben ja im Buch, da kenne ich mich besser aus, am Beispiel China, den Koreakrieg, wo ja eigentlich weder die USA noch China in den Koreakrieg wollten. Und wir beschreiben im Buch, wie sie da reingeschlittert sind. Und wenn jetzt Xi Jinping, und das ist durchaus vorstellbar, einen Angriff auf Taiwan macht, weil er denkt, naja, die USA, die werden da schon nichts machen und das werden wir in einer Operation von ein paar Tagen erledigt haben. Und dann entscheiden sich die USA aber doch einzugreifen. Naja, dann ist es ja wirklich eine weltweite Katastrophe, vor allem weil ja dann zwei Atommächte daran beteiligt sind.
Ja, möchte man gar nicht drüber nachdenken, aber dann muss man auch überlegen, was wären denn da die Fronten? Ich meine, China alleine wäre ja schon ein ganz schönes Schwergewicht. Auf der anderen Seite dann klar die USA mit ihren Verbündeten. China selber wirkt ja immer so ein bisschen allein auf weiter Flur, wenn es um echte Verbündete geht. Ja, es gibt die Staaten, bei denen sie massiver Geldgeber sind und die damit zumindest offiziell Bruderschaft frönen, möchte ich mal sagen. Und dann gibt es Russland, was aber glaube ich, nicht viel mehr als ein reines Zweckbündnis ist, um gemeinsame Stärke zu zeigen. Was sind denn strategische Verbündete von China?
Ja, das ist genau der Punkt. Also es gibt all diese Länder, die so aber eigentlich geeint sind, nur in der Ablehnung der Hegemonie der USA, die aber, wenn es dann um die konkreten Ziele geht, sehr weit auseinander sind. Im Moment ist vielleicht die Nähe zu Russland noch am stärksten, aber auch das, wie Sie sagen, Zweckbündnis. Russland hat seine Konflikte in Europa, China hat seine Konflikte in Asien und da bei beiden hat man die USA und die NATO als Gegenseite oder jetzt vor allem die USA, jetzt was Asien angeht. Das heißt, da hat man dann gemeinsam Gegnerstellung, aber klar würden die Russen auch nicht für China in den Krieg ziehen.
Das glaube ich auch nicht, vor allem nicht gegen die USA. Aber da würde ich gerne einmal darauf sprechen kommen, unter Xi, wie sich China außenpolitisch ausgerichtet hat und auch verändert hat. Also Sie haben gesagt, vorher zumindest intern eine Reformpolitik, aber ja auch nach außen, Deng Xiaoping hat ja immer eher dieses seine Stärke verstecken und lieber schwach wirken und dann aber in Wirklichkeit stark sein. Und jetzt ist das ja doch ein sehr selbstbewusstes und auch teilweise sehr aggressives Auftreten nach außen. Würden Sie sagen, dass sich das unter Xi so massiv verstärkt hat?
Absolut. Also unter Deng Xiaoping und Xis Vorgängern war es ja eher dieses so low profile, so, also gegen die Einmischung in die eigenen Angelegenheiten, aber auch bei den anderen sich wenig eingemischt. Und jetzt ist ja unter Xi ist ja so, wir gehen ja massiv, wenn in Australien China kritisiert wird, wird keine Kohle mehr aus Australien gekauft. Wenn Liu Xiaobo den Friedensnobelpreis bekommt, dann wird kein Lachs mehr aus Norwegen gekauft. Also das und dann natürlich, was wir ja auch ausführlich im Buch beschreiben, die neue Seidenstraße. Das ist natürlich auch ein Projekt, das wir auch nicht nur negativ darstellen. Natürlich ist es gut, wenn genauso wie die USA den Marshallplan gemacht haben, einerseits um den Einfluss der USA auszuweiten, andererseits aber natürlich auch hat es den Ländern wie der Westdeutschland damals geholfen. Aber genauso ist es mit der neuen Seidenstraße. Das hilft natürlich vielen Ländern. Also ich habe das auch persönlich erlebt, zum Beispiel in Angola, wie die da Straßen bauen und Infrastruktur, Häuser bauen, Hochhäuser bauen und so weiter und so weiter. Aber natürlich stärkt das China ungemein. Und deshalb ist China heute nicht mehr nur sich selbst entwickeln, sondern wollen durchaus auch die Welt quasi mitentwickeln und damit aber auch großen Einfluss auf der Welt bekommen.
Absolut, also dieses Seidenstraßenthema habe ich zufällig meine Masterarbeit drüber geschrieben. Das finde ich einen sehr spannenden Bereich, weil da halt diese Berichterstattung bei uns so extrem negativ ist. Wie Sie sagen, sobald China in Afrika oder im Mittleren Osten irgendetwas macht, gilt es als expansive Bedrohung, während wir Europäer, die man gerne vergisst, aber vor allem die USA quasi eine Welthegemonie beanspruchen, die als selbstverständlich irgendwo hingenommen wird. Und Xi hat ja auch bei seiner Rede zu 100 Jahre der Kommunistischen Partei China auch gesagt, wir werden niemals scheinheilige Predigten von jenen akzeptieren, die glauben, sie hätten das Recht, uns zu belehren. Also während bei uns ja sehr stark, wie gesagt, diese Fokussierung auf China ist der Bösewicht ist, kann er natürlich mit dem, was wir als Europäer und was auch die Amerikaner in der Welt angerichtet haben, natürlich zu Hause immer sehr schnell sagen, das ist pure Scheinheiligkeit, weil also China hat in Afrika noch keinen Krieg unterstützt und Middle East auch noch keinen selber geführt.
So ist es. Und wir zitieren ja im Buch ja auch afrikanische Staatschefs, die sagen, naja, ihr aus Europa, ihr bringt uns irgendwie einen Fahrradweg und ein Gender-Projekt, aber China baut bei uns das auf, was wir wirklich brauchen. Von daher ist das völlig richtig. Also wir zitieren auch Sigmar Gabriel, der einer der deutschen Politiker ist, der Xi Jinping mehrmals getroffen hat, nicht nur als Außen- und Wirtschaftsminister, sondern auch als SPD-Vorsitzender, weil die Kommunistische Partei Chinas und die SPD Parteibeziehungen haben. Und er sagt auch, man kann China nicht vorwerfen, dass China ein Konzept für die Welt hat. Man kann uns vorwerfen, dass wir keins haben.
Ja, das ist auch gut formuliert. Das ist wie es war diese Riesenaufregung, als China in ich glaube Djibouti, die erste Militärstation außerhalb Chinas oder zumindest auf dem afrikanischen Kontinent eröffnet hat. Niemand hat darüber gesprochen, dass es in dem Land gefühlte 20 verschiedene Militärstationen von diversen europäischen und amerikanischen Mächten gibt. Und ja, auch da darf man nicht, auch was da gerne vergessen wird, dass die afrikanischen Staaten als Beispiel da ja auch nicht einfach nur der Ball sind, mit dem gespielt wird, sondern die stellen sich teilweise auch sehr clever an und spielen da die Chinesen und die Europäer oder Amerikaner auch teilweise sehr gut gegeneinander aus.
Genau, und wir beschreiben im Buch ja auch, dass es ja mittlerweile nicht nur die afrikanischen Staaten sind, sondern zum Beispiel auch die osteuropäischen, Ungarn, Serbien und so weiter, ja. Aber auch Griechenland haben ja mittlerweile sehr enge Beziehungen zu China. Das ist eben halt auch dann Ausgangsthese unseres Buchs, mächtigster Mann der Welt, weil China so mächtig geworden ist und dass sich da auch lohnen kann, sich an China anzulehnen.
Würden Sie sagen, dass da auch irgendwo das Problem ist, dass sich, man sagt immer so schön, wir Europäer, sagen wir aber zumindest mal, die EU-Staaten noch irgendwo selbst hinter den Scheffel stellen, dass wir immer sagen, die EU hat so enorme Angst, dass China in Osteuropa zu viel Einfluss gewinnt und enorme Angst, dass China in den Anrainerstaaten des Mittelmeers, Nordafrika, enorm Einfluss gewinnt. Und wir selber wirken immer so ein bisschen, als würden wir ja machtlos dem gegenüberstellen. Würden Sie sagen, dann müssten wir als EU selbstbewusster und vielleicht auch etwas proaktiver in der Welt auftreten?
Gut, also Stefan Aust und ich, wir sind jetzt keine Politiker und keine Politikberater. Deswegen, wie gesagt, wollen wir in dem Buch eigentlich beschreiben, was ist und jetzt nicht unbedingt eine Strategie entwickeln, was jetzt der Westen tun sollte oder Europa tun sollte. Aber so, wenn Sie mich so privat fragen, würde ich sagen, ja klar, das würde mit Sicherheit Sinn machen, dass weil halt die EU halt schon für Freiheitswerte steht, wenn die EU mehr Sachen machen würde in Europa selbst und in der Welt, wo man sagen könnte, oh, Hut ab, das läuft ja toll. Also gar nicht unbedingt im Verhältnis zu China. Also da haben wir schon eine Position, dass wir sagen, irgendwie jetzt Konfrontation oder Boykott oder sowas bringt gar nichts. Also erstens würden wir uns damit quasi selbst boykottieren bei all den wirtschaftlichen Verbindungen, die wir mit China haben. Zweitens bin ich schon nach wie vor der Meinung, so wie Willy Brandt, Wandel durch Annäherung. Gut, es hat sich jetzt bei China als Illusion erwiesen, dass allein dadurch, dass es Wirtschaftsbeziehungen gibt, sich deshalb China verändert. Müssen sie auch nicht nur, weil die Wirtschaftsbeziehungen mit uns haben. Aber also Boykott oder Konfrontation bringt das Gegenteil, stärkt überall die Kräfte, die für Abschottung sind und gegen Freiheit sind. Und so gerade der kulturelle Austausch, der ist ja schon sehr wichtig, oder auch das Reisen oder dass Chinesen in Deutschland anderswo im Ausland studieren, das trägt natürlich schon eher positiv dazu bei, dass das Land sich doch langfristig weiter öffnet oder zumindest nicht weiter abschließt, wie es im Moment ist. Also von daher schon für diese Verbindungen auch zu China, wirtschaftlich, kulturell und so weiter. Aber Europa muss halt vor allem in Europa selbst irgendwie zeigen, oh, das kann auch mit Freiheit sehr gut funktionieren.
Dann lassen Sie uns vom politischen Glatteis wieder runter, zurück zum Buch und als abschließendes Thema, wir haben die anderthalb Stunden gleich auch voll, als abschließendes Thema endlich zu dem, was wir schon mehrfach angesprochen haben, zum Wertegerüst der Partei und Xis kommen. Sie haben schon gesagt, Konfuzianismus, was ja unter Mao absolut verpönt war, ist wieder enorm wichtig. Sie haben auch vorher schon ein Buch mit Stefan ausgeschrieben, mit Konfuzius zur Weltmacht. Ein häufiges Stichwort, was man immer wieder hört, sind die roten Mandarine. Welche Rolle spielen diese traditionellen chinesischen Werte heutzutage in China?
Gut, zunächst muss man sagen, bei solchen Werten ist es ja wie bei den christlichen Werten, die kann man immer für alles Mögliche irgendwie gebrauchen, je nachdem, wie man sie interpretiert. Und Xi Jinping versucht jetzt Konfuzius und sogar die chinesischen Kaiser quasi für sich irgendwie zu interpretieren, als ob er da in einer Traditionslinie stünde. Er hat natürlich einen Punkt dabei, dass Konfuzius ja tatsächlich ja schon so immer so dieses Gemeinsame bisschen betont hat. Also im Gegensatz so zum Individualistischen, was im Westen stärker betont wird. Und er hat den Punkt, dass Konfuzius immer diese Bildung betont hat. Man muss auch sagen, irgendwo weltliche Bildung. Also es war bei Konfuzius ja nie dieses Überirdische, auch wenn er dann später auch fast wie so ein Gott dargestellt worden ist. Aber er war ja eigentlich ein weltlicher Philosoph und hat aus diesem Weltlichen abgeleitet, die Bildung ist wichtig. Er hat sich auch mit dem Adel angelegt, das war das Wort, das ich suchte, mit dem Adel angelegt, weil er sagt, ja, die Bildung kommt an, nicht die Herkunft, sondern die Bildung ist wichtig. Das kann man natürlich mit etwas Kühnheit als frühe kommunistische Idee interpretieren, aber das sind reale Punkte, die natürlich dann Xi Jinping so ausschlachtet, als ob das jetzt eine Tradition sei mit der Kommunistischen Partei Chinas. Aber tatsächlich war natürlich über Jahrtausende diese Idee da auf Bildung setzen und auf die Gemeinschaft setzen, die Familie, den Staat, war erfolgreich und da versucht China halt Xi Jinping fürs aktuelle China anzuknüpfen.
Ist es denn so offensiv wieder dieser Konfuzianismus, dass man das auch wieder in der Schule lernt, was ja unter Mao unvorstellbar gewesen wäre?
Ja, da hat ja die Kommunistische Partei ein bisschen ein Dilemma, also weil sie möchte eigentlich, dass man die Kommunistische Partei studiert. Von daher wird das jetzt so ein bisschen gefördert, die Idee Konfuzius, aber eigentlich so Konfuzius in der Interpretation von Xi Jinping. Mhm. Es hat sich dann in den letzten Jahren stark entwickelt, dass so private Konfuzius-Schulen entstanden sind, wo dann schon Kleinkinder Konfuzius auswendig lernen. Auch das haben wir in China besucht für unser letztes Buch. Da ist mein Verdacht aber, das könnte bald schon wieder was sein, wo Xi Jinping versucht einzugreifen, weil sowas kann ja leicht dann auch wieder von der Kommunistischen Partei unabhängig werden, so eine Idee.
Aber wir haben es ja schon ganz am Anfang gesagt, Konfuzius-Institute sind ja auch offizielle Vertretungen irgendwo des chinesischen Staates. Die wurden 2004, habe ich gelesen, gegründet und da war es ja auch die Kommunistische Partei an der Macht. Hat man da Konfuzius nur genommen, weil das im Westen, in den Zielstaat dieser Institute quasi besser ankommt, als wenn man sich da jetzt auf Mao oder andere Kommunisten berufen hätte?
Naja, die Konfuzius-Institute, jetzt im Unterschied zu diesen Konfuzius-Schulen innerhalb Chinas, die ich erwähnt habe, haben natürlich mit Konfuzius vor allem nur mit dem Namen zu tun. Also da wird so wenig Konfuzius gelehrt, wie in Goethe-Instituten Goethe studiert wird. Aber Sie haben schon recht, allein die Tatsache, dass der Name Konfuzius dafür ausgewählt wurde, zeigt natürlich, welche Rolle er in China heute wieder spielt. Eben, wie gesagt, im Gegensatz zu Mao, wo er verpönt war, wo seine Anhänger verfolgt wurden. Und auch, muss man sagen, im Unterschied zur demokratischen Revolution in China, die haben ja gesagt, Anfang des 20. Jahrhunderts, Konfuzius, der ist schuld an der Rückständigkeit Chinas, weil er halt dieses Hierarchische so gefördert hat. Die Frau ordnet sich dem Mann unter, der Sohn dem Vater, der Bürger dem Staat. Alles, was natürlich für Xi Jinping heute, jetzt nicht der Punkt Frau Mann, aber doch zumindest der Punkt, der Bürger ordnet sich dem Staat unter. Das sieht Xi Jinping natürlich sehr gerne.
Und dann zum Schluss noch das Thema Kommunismus. Es war ja unter Mao schon immer die Diskussion, wie viel Kommunismus, zumindest marxischer Kommunismus, steckt da wirklich drin. Deswegen war ja auch immer die Rede vom chinesischen Kommunismus oder Sozialismus. Von außen heißt es ja häufig, da steckt gar kein Kommunismus drin. Das sind Kapitalisten, die einfach eine Diktatur am Laufen halten und die Kommunismus nennen. Was würden Sie sagen, wie viel Kommunismus steckt noch in der chinesischen kommunistischen Partei?
Naja, da ist immer die Frage, was man unter Kommunismus versteht. Aber wenn man unter Kommunismus Leninismus versteht, und das ist ja doch das, was es jetzt auch im letzten Jahrhundert, was man mit dem Namen Kommunismus verbunden hat, jetzt nicht nur ursprüngliche Gemeinschaftsidee, Urkommunismus oder so, sondern diese Führung unter einer kommunistischen Partei, stramm organisiert wie eine Armee mit einer ganz strikten Parteidisziplin, wo Abweichler sofort ausgeschaltet werden und so weiter. Das ist heute unter Xi Jinping lebendiger als je in China.
Dann, ich glaube, Ihr rechtes Ohr fällt Ihnen gleich schon ab. Sie haben nur auf einer Seite den Kopfhörer drin. Das müsste schon heiß geworden sein. Zum Abschluss möchte ich aber trotzdem, dass Sie noch einmal versuchen, eine Prognose zu stellen. Und zwar auf Mao folgte ja nach seinem Tod erstmal große Unsicherheit. Sie haben die Viererbande angesprochen, bis dann Deng sich quasi durchsetzen konnte. Immer noch, wie gesagt, es ist ein schwarzes Loch, diese Regierung. Wir wissen nicht, was da hinter verschlossenen Türen bereits besprochen ist oder diskutiert wird. Aber was wissen wir denn? Wie steht es denn um Xis Nachfolge? Gibt es da irgendjemand, der in den Startlöchern stünde? Ich meine, er ist nicht mehr der Jüngste.
Ja, und das ist ein ganz, ganz großes Problem für China. Und das ist eigentlich auch ein Beispiel dafür, wie Xi Jinping zwar eigentlich China stärken möchte, aber letztendlich das Resultat sein kann, dass er letztendlich auf lange Sicht China schwächt. Mhm. Denn anders als unter seinen Vorgängern, da wurde ja Nachfolger richtig aufgebaut. Dann wusste am Ende der Zeit von Jiang Zemin, wusste man, dass Hu Jintao der Nachfolger wird. Und am Ende der Ära von Hu Jintao wusste man, dass Xi Jinping der Nachfolger wird. So jemanden gibt es heute nicht. Das heißt, wenn Xi Jinping plötzlich die Treppe herunterstürzt oder ihm sonst irgendwas passiert, gibt es keinen sozusagen natürlichen Nachfolger oder keinen, der als Nachfolger vorbereitet ist. Das heißt, dann wird es einen richtigen Machtkampf geben um die Nachfolge. Und das ist für die Einheit Chinas viel gefährlicher als all das, was Xi Jinping an Gefahren gesehen hat, die er mit allen Mitteln versucht hat zu unterbinden.
Xi Jinping, der mächtigste Mann der Welt. Herr Geiges, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses wunderschöne Gespräch.
Sehr, sehr gerne. Hat großen Spaß gemacht. Danke.